mich, du erziehst mich, du disziplinierst mich und ich brauche das so dringend. Tu du bitte dein Werk. Wir unterordnen uns, wir werfen uns ihm an den Hals. Wir sagen, Heiliger Geist, komm und hilf du mir. Hilf du mir. Und dann die kleinsten Erweise, wo du sagst, da hat er mir geholfen, da hat er mir Licht gegeben, da hat er mir Verständnis gegeben, da hat er mir Kraft gegeben, da hat er mir etwas von der Liebe des Vaters gegeben. Geh zurück und bedanke dich. Ehre den Heiligen Geist. Jesus sagt, wer im Kleinen treu ist, wird mehr bekommen. Wenn das, was der Heilige Geist dir tut, von dir nicht anerkannt wird, warum soll er dir mehr tun? Und sich zu bedanken, ist ein Ausdruck von Demut. Demut wird ausgedrückt durch Dankbarkeit. Rebellion wird ausgedrückt durch Meckern, Schimpfen, Klagen, Jammern. Ja? So, Dankbarkeit ist so, so, so wichtig für den Heiligen Geist. Nimm dir Zeit, setz dich hin, mach nicht so viel Wind. Setz dich hin, ganz ruhig, ganz entspannt. Und dann schau mal auf dein Bäuchlein, vielleicht hast du einen beeindruckenden sogar. Und sag, Heiliger Geist, da bist du drin. Du bist immer da, du bist immer bei mir. Ich will deine Gemeinschaft, ich will deine Gegenwart. Ich will nicht von dir weggehen. Fang an, mit ihm zu reden. Und nach einer gewissen Zeit, je nach dem Grad deiner Verhärtung, kann das Wochen oder Monate dauern, fang an, dich so zu benehmen, wie als wenn er wirklich da wäre. Und rede mit ihm. Und er wird anfangen, zu dir zu sprechen. Und dann sitzt du vor dem Fernseher. Und plötzlich regt sich der Heilige Geist. Und sagt, hallo, dieser Film geht in die falsche Richtung. Mach dich fertig zum Kanalsprung. Wir gehen jetzt rüber nach Phoenix zu den Pinguinen. Die watscheln da gerade so lustig übers Eis. Bei drei fertig machen zum Absprung. Und eins und zwei und drei. Und du springst mit dem Heiligen Geist. Weil er ist da. Und er sagt, ich möchte nicht mehr besudelt werden von diesen Dingen. Ich möchte nicht mehr dabei sein, wenn der Drache dich anhaucht. Ich möchte nicht mehr, dass dieses Zeug über mich fließt wie Jauche. Wenn du den Heiligen Geist kennenlernst als eine Person, die betrübt werden kann, wirst du sehr motiviert werden. Du wirst sehr motiviert werden. Und dann ist es Gehorsam aus Willigkeit, aus Einsicht, aus Verlangen. Nicht, oh, ich darf jetzt diese Filme nicht mehr sehen. Sondern dank sei Gott, da ist einer, der auf mich aufpasst. Und der sagt mir, wann gesprungen wird. Und er ist Herr, er ist Gott. Und wenn er sagt, es wird gesprungen, er wird gesprungen. Und dann merken wir kommen an den Punkt. Entweder wir sagen, Heiliger Geist, willst du das Zimmer bitte verlassen? Ich will den Film zu Ende sehen. Oder wir müssen mit ihm in Gemeinschaft bleiben. Er ist ein Geist, der betrübt werden kann. Unreinheit, böse Worte, Hass, Bitterkeit, Anklage, Zorn, Unvergebenheit, Lästerung sind Dinge, die den Heiligen Geist betrüben. Wenn uns das real wird und wir begreifen, was für hoffnungslose Fälle wir sind ohne den Heiligen Geist. Wir sagen, Heiliger Geist, ich brauche dich. Es darf nicht mehr sein, dass ich mich von dir trenne. Hilf du mir. Lass mich im Licht leben. So rede mit ihm. Hab Gemeinschaft mit ihm. Er ist die Kraft in dir. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Bevor du erneuert wurdest, bevor der Heilige Geist in dich kam, es gab nur ein Gesetz in dir, das ist das Gesetz der Sünde und des Todes. Das heißt, du warst gezwungen, die falschen und die bösen Dinge zu tun. Jetzt ist ein neues Gesetz in dir, aber das alte ist immer noch da. Aber das neue ist stärker, wenn du ihm erlaubst, stärker zu sein. Wenn du dich ihm zuwendest. Paulus sagt, die fleischlich sind, sind deswegen fleischlich, weil sie auf das Fleischliche sinnen. Die geistlich sind, sind geistlich, weil sie auf das sinnen, was des Geistes ist. Sinne auf das, was das Geist ist. Heiliger Geist, du willst mich in das Bild Christi bringen. Du willst, dass ich Frucht bringe. Du willst, dass ich ein Leben führe, das Gott verherrlicht. Du willst, dass Gott geehrt wird durch mein Leben. Heiliger Geist, du bist da, du bist mein Partner. Ich glaube dir, ich verbinde mich mit dir, ich will mich nicht trennen. Und wenn du ihn betrübt hast, bitte ihn um Vergebung. Er ist eine Person und er vergibt. Und sagt, fangen wir wieder von vorne an. Gehen wir weiter. Er trainiert dich. Rede mit ihm, glaube ihm. Vertraue ihm, sag, du bist die Kraft in mir, die die göttliche Antwort ist auf den Zwang, immer das Böse, das Schlechte, das Falsche tun zu müssen. Erwarte, sag ihm, was er dir tun soll. Sag ihm, was du von ihm erwartest. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Römer 5, Vers 5. Wenn du mehr vom Vater haben willst, dann gehst du nicht zum Vater, dann gehst du zum Heiligen Geist. Du sagst, wieso, das macht keinen Sinn. Doch, es macht Sinn, weil die Bibel es sagt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist vermittelt die Liebe des Vaters. So wende dich an ihn, sag, Heiliger Geist, ich will mehr von der Liebe des Vaters. Er ist der Vermittler der göttlichen Gnaden. Wende dich an ihn, rechne mit ihm, rede mit ihm, benimm dich so, wie wenn er da wirklich drin wäre. Denn er ist da wirklich drin. Und dann wirst du beginnen, ihn kennenzulernen. Und du wirst beginnen, ihn zu erleben. Und er gibt dir Ideen, er gibt dir Weisheit, er gibt dir Mahnungen. Er diszipliniert dich. Er sagt, achte mal auf deine Worte. Hör mal zu, was du da erzählst. Oder du bist in Gebetsgemeinschaft und jemand betet. Und plötzlich, wie wenn der Heilige Geist dir auf die Schulter tippt, sagt, hallo, hör mal gut zu, dieses Gebet beinhaltet eine Lehre für dich. Ich meine nicht, dass wir beten sollen, um dem Bruder eine Message zu schicken. Das ist eklig und das ist verboten. Wir beten zu Gott. Und wir verpacken nicht in Gebete Dinge für den Bruder, die wir ihm schon immer sagen wollten, aber uns nicht trauen, ihm zu sagen. Das ist total unanständig und heuchlerisch. Und trotzdem gebraucht der Heilige Geist Gebete aus einem reinen Herzen zum Herrn, um den Bruder und die Schwester zu überführen und zu lehren und ihm etwas zu zeigen. Und dann hast du das auf einmal, dass der Heilige Geist wie, hallo, jetzt hör gut zu, das ist jetzt für dich. Wenn wir da sensibel wären oder werden, wäre eine Menge deutlicherer und direkter Ermahnung gar nicht nötig. Und das ist die einfachste Art, ermahnt zu werden, direkt vom Heiligen Geist, ohne dass die anderen merken, wir wurden ermahnt. Also die schlimmste Form ist, dass im Gottesdienst der Älteste sagt, und Bruder, ich habe es dir viele Male gesagt und ich habe es dir unter vier Augen gesagt, ich habe dir unter sechs Augen gesagt, jetzt sage ich es dir vor der Gemeinde. Diese Sache, die du da lebst, missfällt Gott. Kennst du Gemeinden, wo sowas gemacht wird? Siehst du, wie weit wir weg sind vom Neuen Testament? Siehst du, warum ich nicht mehr charismatisch bin? Ich will in neutestamentliche Dimensionen. Weil das sind die Dinge, die funktionieren. Die Bibel sagt, wenn Ermahnung geschieht, kommt die Furcht des Herrn. Wir haben keine Furcht des Herrn, weil wir nicht ermahnen. Und ich rede nicht von einem Prediger, der sich entlädt und Leute irgendwie was vom Kopf wirft, sondern ich rede von verantwortungsbewussten Ältesten, die alle Schritte gegangen sind. Persönliche Ermahnung, dann mit zwei Ältesten, dann vor dem ganzen Ältestenrat. Und schlussendlich, wenn alles nichts mehr funktioniert, dann vor der Gemeinde wird gesagt, was Gott zu sagen hat, diesen Menschen. Und ich sage dir, entweder der tut Buße oder sagt, hier ist keine Liebe und er sucht eine neue Gemeinde. Nachdem du so vor der Gemeinde angesprochen wirst, bist du hochmotiviert. Hochmotiviert. Das ist, was ich sehe in der Bibel. Das ist, was sie gemacht haben. Jesus sagt, wenn dein Bruder sündigt und geht durch alle Instanzen, zum Schluss, es kommt vor die Gemeinde. Aber die charismatische Gemeinde traut sich diese Dinge nicht. Sie tut die Dinge unter den Deckel. Ich war in einer Gemeinde, da war ein brutaler Bruder, der seine Frau regelmäßig verdroschen hat. Die ganze Gemeinde wusste das und haben weggeguckt. Und die Frau hat so laut geschrien, dass es in der ganzen Straße zu hören war. Was für eine Schande auf Jesus und auf die Gemeinde. Und niemand hat den Hintern in der Hose, diesem Bruder zu sagen, jetzt ist fertig. Jetzt ist fertig. Nicht mehr so. Und alle, ah, Bruder, schön, ja, gesegneten Sonntag. Ist das nicht widerlich? Ist das nicht eklig? Wenn du Gott wärst, du würdest eine solche Gemeinde auch nicht besuchen. Glaub es mir. Amen. Weil du beleidigt wirst und nach Strich und Faden einfach verhöhnt wirst. Wir haben einen heiligen Gott. Und wir müssen diese Heiligkeit wieder kennenlernen. Und die Motivation, gegen Sünde zu stehen, in unserem eigenen Leben und dann da, wo wir Verantwortung haben, kommt aus der Erfahrung der Heiligkeit Gottes. Das ist, was wir brauchen. Das ist, was unser Land braucht. Das, was unsere Gemeinden brauchen. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Halleluja. Okay, ganz schnell noch ein letzter wichtiger Punkt. Wir legen uns ganz, ganz praktisch fest. Paulus sagt, flieht die Hurerei. 1. Korinther 6, 18. Flieht die Hurerei. Alle Sünde, die der Mensch tut, sind außer seinem Leibe. Wer aber hurt, der sündigt an seinem Leibe. So, hier siehst du, sexuelle Sünden sind eine besondere Kategorie, die auch besondere Konsequenzen nach sich ziehen. Flieht die Unzucht, flieht die Hurerei. Das heißt, wir richten unser Leben so ein, dass wir weit wegkommen von der Möglichkeit überhaupt zu solchen Dingen. Gott sagt nicht, ja, geht doch so nah wie möglich ran und dann guck mal, was passiert. Nein, flieh heißt, geh so weit wie möglich weg. Meide jeden bösen Schein. Meide Situationen, die zweideutig sind. Meide Situationen, die gefährlich sind. Wenn du mit bestimmten Dingen im Internet nicht umgehen kannst, meide das. Meide das. Nicht aus Angst, aber meide das, weil du willst nicht immer wieder dich Versuchungen aussetzen. Dann meide das. Auch ganz besonders wichtig, meide Gemeinschaft mit Menschen, die Sünde für normal erklären. Meide Gemeinschaft. Wenn du Freundschaften und Beziehungen und gute Kontakte hast mit Menschen, die sich gläubig nennen und die Sünde für normal halten, wird das eine Auswirkung auf dich haben. Irrt euch nicht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. 1. Korinther 15, 33. Nie im Leben würde es uns einfallen, jemanden in unser Haus einzuladen, der in Unzucht lebt. Nie im Leben würden wir das tun. Nie im Leben. Das ist aber hart. Nein. Erstens, wir wollen uns schützen und wir wollen mit dieser Person umgehen, wie Gott mit dieser Person umgeht. Gott hat mit dieser Person keine Gemeinschaft. Gott hat keine Gemeinschaft mit Unzüchtigen. Das haben wir vorhin schon gesehen. Und indem ich sage, wo ich stehe, gebe ich der Person Gelegenheit, über sein Leben nachzudenken. 1. Korinther 5, Vers 9. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit Unzüchtigen Umgang zu haben. Das ist ein Gebot Gottes. Nicht überhaupt mit den Unzüchtigen dieser Welt oder den Habsüchtigen und Räubern oder Götzendienern. Sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Nun habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit einem solchen nicht einmal zu essen. Ich kenne Gemeinden, da dürfen Leute zusammenleben wie Mann und Frau und niemand regt sich darüber auf. Und wenn jemand sich aufregt, dann nehmen die Ältesten dieses Pärchen noch in Schutz. So weit sind wir weg vom Wort Gottes. Einmal war ich eingeladen, in einer Gemeinde zu dienen. Und ich habe nicht danach geforscht und mich damit beschäftigt. Aber zwei Leute unabhängig voneinander riefen mich an und sagen, weißt du, dass im Lobpreisteam zwei Menschen zusammenleben wie Mann und Frau, ohne verheiratet zu sein. Ich habe den Pastor angerufen und habe gesagt, ist das wahr? Ist das so? Habt ihr diesen Fall in der Gemeinde? Und er musste das bestätigen und habe gesagt, ich cancel meine Einladung, ich werde nicht kommen. In dieser Gemeinde werde ich nicht dienen. Und dieser Mann ist sehr, sehr böse mit mir geworden, wie du dir vorstellen kannst. Und seine Argumentation war, wenn er da aufräumen müsste, dann müsste er in der halben Gemeinde aufräumen. Stell dir mal vor, wie krank dieses Denken ist. Wie krank dieses Denken ist. Du hast also im Flur deiner Wohnung einen Misthaufen und ich sage, ja, wann willst du diesen Misthaufen wegmachen? Ach, weißt du, wenn ich mich damit beschäftigen sollte, da ist hinten, da sind ja noch so viele andere. Was ist denn das für eine Begründung? Misthaufen sind Misthaufen und die müssen entsorgt werden. Amen. Und er fing eine lange Predigt an und erklärte mir, was mein Problem ist, dass ich Buchstabenglauben habe und dass ich keine Gnade kenne und dass ich keine Liebe habe. Einige Wochen später wurde dieser Mann in flagranti mit seiner Sekretärin erwischt. Und es kam heraus, seit 2 Jahren hat er ein Verhältnis mit dieser Frau. Seit 2 Jahren. Aber ich habe keine Liebe, verstehst du? Das Wort Gottes sagt, wir sollen ganz klar sein. Das Wort Gottes sagt, wir sollen richten. Wir hören immer nur die eine Seite, richte nicht. Und das ist wahr. Wir dürfen nicht richten. Und dann müssen wir doch richten. Ja, wie jetzt? Richten verboten, richten geboten? Jetzt bin ich ganz verwirrt. Das ist gut. Dann kannst du jetzt ins Wort Gottes gehen und herausfinden, welche Art von Richten verboten ist und welche Art von Richten geboten ist. Halleluja, ich löse das jetzt nicht auf. Hausaufgaben. Weitere praktische Festlegung, Hiob 31, 1. Einen Bund habe ich mit meinen Augen geschlossen. Wie hätte ich da auf eine Jungfrau lüstern blicken sollen? Hat einen Bund mit seinen Augen geschlossen und hat festgemacht vor Gott, das ist ein Bund, eine heilige Festlegung, was geht und was nicht geht. Was werden diese Augen sehen und was werden diese Augen nicht sehen? Einen Bund gemacht. Wir raten verlobten Paaren, legt fest, wo die Grenze ist. Ihr müsst es festlegen, bevor die Hitze des Gefechts kommt. In der Hitze des Gefechts zu überlegen, ja, wie weit wollen wir eigentlich gehen mit Zärtlichkeiten, ist sehr, sehr unproduktiv. Es wird vorher festgelegt. Und jeder erklärt sich bereit und verantwortlich, ich werde auf mich und auf dich aufpassen. Und aus lauter Liebe, wenn du die Grenze überschreitest, haue ich dir auf die Finger. Und du tu bitte das Gleiche. Du musst vorher festlegen, wo die Grenze ist. Und ich würde sagen, mindestens, wie beim Boxen, unterhalb der Gürtellinie ist alles faul. Und jede Form von Nacktheit ist nicht akzeptabel. Ist nicht akzeptabel. Ich kenne eine Gemeinde, wo so Pärchen auf die Ehe vorbereitet werden. Und wo sie genau instruiert werden, was geht und was nicht geht. Und wo sie gefragt werden von dem betreuenden Ehepaar, wie sieht's aus mit der Sache? Habt ihr das im Griff? Läuft das? Aber wir haben Angst, in diese privaten Dinge hineinzugehen. Aber diese Dinge sind nicht privat. Überall, wo eine Grenze überschritten wird, ist es nicht privat. Privat ist nicht, was zu Hause in deinem Schlafzimmer passiert. Privat ist, was nicht vom Wort Gottes geregelt wird. Das ist privat. Wir brauchen ein völlig neues Verständnis von Gemeinde und Leben in der Gemeinde. Leben in der Gemeinde ist nicht, ich benehme mich in den Versammlungen und was ich zu Hause tue, das geht die Ältesten nichts an. Das ist völliger Unsinn. Was immer du tust zu Hause, wenn es die Ordnung Gottes verletzt, geht die Ältesten und damit auch Gott etwas an. Oder weil es Gott etwas angeht, geht es auch die Ältesten etwas an. Viele möchten nicht in einer solchen Art von Gemeinde leben. Amen. Wir müssen umdenken. Gott hat Ordnung gegeben und wir sollen diese Ordnung akzeptieren zum Segen. So ein Bund mit den Augen. Hast du einen Bund geschlossen? Welche Dinge sind in deinem Fernsehkonsum akzeptabel und welche nicht? Wo ist die Grenze? Wo ist der Punkt, wo du springen wirst zu Phönix und den Pinguinen? Wo ist die Grenze? Was darf da passieren und was nicht? Wo ist der Punkt, wo du aussteigst? Du musst vorher dir klar sein, was du willst. Das ist, was gemeint ist mit einem Bund mit den Augen geschlossen. Er hat vorher erklärt, was geht und was nicht geht. Und hat gesagt, Gott, das habe ich getan vor dir. Jetzt wache über mir, jetzt hilf du mir. Jetzt steh du mir bei. Psalm 119, Vers 37. Wende meine Augen davon ab, das Eitle zu betrachten. Belebe mich auf deinen Wegen. Die Belebung kommt, wenn du aufhörst, deine Augen auf sinnlose, vergängliche, kranke Dinge zu werfen. Und das Vorabendprogramm, diese ganzen Soaps, ist voller Schwachsinn. Voller Schwachsinn. Ehebruch, sexuelle Beziehungen unter gleichgeschlechtlichen, lästerliche Rede, Verrat, Intrigen. Das ist das Programm, das ist normal. Und wer hat uns gesagt, wir können das anschauen, ohne unsere Seele zu besudeln? Wer hat uns das erzählt? Ja, ich würde das nie tun. Ja, aber wir haben Gefallen daran. Wir füttern unser Fleisch. Und nach einer Weile nicht nur unser Fleisch, sondern unsere Dämonen. Niemand kann sich Unreinheit über längere Zeit aussetzen, ohne nicht ein lautes Halali in den Wald zu rufen. Kommt herbei und seid meine Kumpels. Wovon ernähren sich die Dämonen? Vom Fleisch. So, wenn wir dem Fleisch Raum geben, wir füttern unsere Demons. Das ist, was wir tun. Aber nee, wir wollen nicht so klar denken. Das könnte dann bedeuten, wir müssen die Bremse ziehen. Lass uns so klar sein, wie es nur geht. Fang an mit dir selber. Das ist ein guter Punkt. Setz dich hin in den Sessel, einen leeren Sessel gegenüber. Und dann sag so, bitte Platz nehmen und gegenüber sitzt du. Und dann sprich zu dieser Person auf Grundlage des Wortes Gottes. Weißt du, was du tust? Weißt du, was das für Konsequenzen hat? Weißt du, wo das enden wird? Weißt du, womit du bezahlen wirst? Sprich zu dieser Person, die du selber bist. Die Wahrheit in Liebe sprechen. Sei lieb, aber sag es ganz klar. Dass er kein Schlupfloch hat, dass er nicht durchwischen kann. Nagel ihn fest, sag, hey, weißt du, was das Wort sagt? Weißt du, was das für Konsequenzen? Weißt du, wie Gott das Ding nennt? Sünde bekennen heißt, sie zu nennen, wie Gott sie nennt. Hier geht's mal richtig. Homologeo. Das war richtig, nicht wahr? Oder so ähnlich. Dasselbe sagen wie. Sünde bekennen heißt, dasselbe sagen wie. Wir sagen das, was Gott sagt. Und wenn Gott sagt Augenlust, dann sagen wir nicht Freizeitbeschäftigung oder Entspannung, sondern wir sagen, wir besudeln unsere Seele mit Dingen, die Gott ein Gräuel sind. Wir nennen das Ding. Wenn wir klar werden im Kopf, werden wir motiviert, mit der Sache zu brechen. Die Unklarheit gibt uns einen falschen Frieden, weiterzumachen. Und darum ist der Anfang, dass wir ganz klar sind. Wende meinen Blick, meine Augen davon ab, das Eitle zu betrachten. So, wir können Gott bitten, uns zu helfen mit unseren Augen. Und wir brauchen Hilfe. Wir leben in einer audiovisuellen Gesellschaft. Und es ist kein Problem, wenn du fährst und zufällig dein Auge blickt auf irgendein Plakat. Aber den nächsten Morgen fährst du dieselbe Strecke wieder und du sagst, Herr, ich weiß, was da hängt. Ich werde da nicht hinschauen. Lerne zu herrschen. Lerne zu herrschen. Und dass dein Auge zufällig auf irgendwas fällt, ist kein Problem. Aber was ist mit dem zweiten Blick? Und was ist mit dem Hinterhergucken? Hallo. Epheser 5, 15. Seht genau zu, wie er wandelt. Guckt mal an, was du machst so den ganzen Tag. Lass doch mal so innerlich in deiner Fantasie eine Videokamera mitlaufen, die mal so filmt, was du so machst, die aufzeichnet, wie du dich so benimmst, wie, wohin deine Augen gehen, was für Worte aus deinem Mund. Seht genau zu, wie ihr wandelt. Das Wort Gottes sagt, wir sollen uns mit dem, was wir tun, beschäftigen. Und das, was wir tun, vergleichen wir mit dem Maßstab Gottes. Und dann haben wir immer Grund zum Umkehren. Halleluja. Und wir reinigen uns. Wir kommen vorwärts. Titus 2, Vers 12. Die heilsame Gnade Gottes ist erschienen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Alles beginnt damit, dass wir das Training, die Disziplinierung, die Unterweisung des Heiligen Geistes, das ist die Gnade Gottes, annehmen. Und dann verleugnen wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden. Versuchung ist eine Einladung zur Sünde. Versuchung ist nicht Sünde. Versuchung ist eine Einladung. Und wir, wenn wir im Geist sind und in der Besonnenheit leben, wir können entscheiden, nehmen wir das an oder nicht. Wenn wir uns zumüllen mit der Welt, kein Wort ist in uns, keine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, wir können nichts entscheiden. Wir haben schon entschieden. Wir haben schon entschieden. Und wir werden noch nicht einmal merken, dass das eine Versuchung war. Aber wenn wir im Licht leben, wenn das Wort in uns einfach Licht macht und wenn wir bewusst werden, was wir da tun, was wir da anschauen, was wir da lesen, womit wir uns beschäftigen, was wir denken, was wir fantasieren, wir kriegen diese Dinge mit. Und wir verleugnen diese Angebote. Wir verleugnen diese Angebote. Verleugnen. Was heißt verleugnen? Petrus hat Jesus verleugnet. Wie hat er das gemacht? Er hat gesagt, ich kenne diesen Menschen nicht. So hat er ihn verleugnet. So, es klingelt an der Haustür, der Postbote kommt und bringt ein Paket. Hier ist dein bestelltes Dingsbums. Ich sage, Entschuldigung, ich habe kein Dingsbums bestellt. Ja, ist egal, jetzt bin ich schon da, jetzt nehmen Sie es mal. Naja gut, wenn Sie so hartnäckig sind, okay. Hey, so benimmt sich niemand. Du weißt, was du bestellt hast und was du nicht bestellt hast, bist du nicht verpflichtet abzunehmen. Da kann der Mann sagen, ja, aber bin ich den weiten Weg gefahren zu ihrem Haus und jetzt bin ich mit dem schweren Paket, jetzt muss das doch mir einer abnehmen. Sagen, das kann abnehmen, wer will, ich habe das nicht bestellt, ich nehme es nicht, ich habe keinerlei Verantwortung, fertig. Versuchung ist eine Einladung zur Sünde. Und du sagst, das habe ich nicht bestellt, ich nehme es nicht. Du nimmst es einfach nicht. Früher hast du automatisch Ja gesagt und hinterher wieder, was habe ich gemacht? Reflexartig. Aber durch diese ersten Schritte, die ich erklärt habe, das Wort in dir, Gemeinschaft im Heiligen Geist, klares Denken, kommst du in eine neue Dimension, wo du nicht mehr reflexartig die alten Programme abspulst, sondern in eine Freiheit kommst, neue Entscheidungen zu treffen. Und du triffst Entscheidungen gemäß dem Geist und gemäß dem, was Gott wohlgefällig ist. Der Heilige Geist unterweist uns. Dieses Wort bedeutet trainiert, diszipliniert uns. Er unterweist uns, die weltlichen Begierden zu verleugnen. Wann hast du letztes Mal gesagt, Heiliger Geist, lehre mich, weltliche Begierden zu verleugnen? Natürlich, dieser ganze sexuelle, unreine Bereich ist nur ein Bereich von weltlichen Begierden. Es gibt auch andere Bereiche. Aber das Prinzip, wie wir überwinden, ist in all den Bereichen gleich. Ob das die Sucht ist, immer im Mittelpunkt zu stellen und Leute zu beeindrucken oder was auch immer. Das Prinzip ist immer das Gleiche. Es sind weltliche, fleischliche Begierden. Die melden ihren Anspruch an und wir können im Licht leben, wir können im Geist leben und wir können sagen, nein, ich will es nicht. Ich werde es nicht mehr. Ich höre damit auf. Ich breche damit. Das Wort Gottes geht sogar so weit, Kolosser 3, Vers 5. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Das Wort Gottes redet so davon, dass das lebendige Dinger sind, die kann man töten. Ohne dass das Wort in mir lebt, ohne dass das Wort eine Realität ist, das Schwert des Geistes, werde ich niemals begreifen, wie das funktionieren soll. Aber wenn ich die anderen Schritte gehe, der Heilige Geist wird uns lehren. Wir können Dinge töten. Und dann leben wir in einer Freiheit, wo wir immer wieder gefallen sind. Wir können diese Freiheit wieder verlieren. Das habe ich auch viele Male erlebt. aber wir können auch noch klarer werden und sagen, warum diese Spielchen wieder mitspielen. Ich falle wieder in Dinge, die mir nie gefallen haben, die mich hindern, die Gegenwart Gottes zu genießen. Und ich tue es nicht mehr. Und Sieg wird immer normaler. Das heißt nicht von einem Tag auf den anderen, es wird nie mehr irgendwelche Dinge geben. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob man chronisch in der Sünde lebt, ohne Widerstand, ohne Sieg, oder ob Sieg das Normale ist. Und wenige seltene Male fällt man. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und wir können immer neue Bestzeiten aufstellen. Halleluja. Halleluja. Und so werden wir stabil und so werden wir stark. Und wir leben in einer inneren und äußeren Reinheit. Halleluja. Es ist möglich. Aber wir müssen Zeit verbringen und investieren und sagen, das ist nicht eine Sache, die passiert nebenbei. Bruder, bet doch mal für mich, dass ich das habe. Es kommt durch Zeit. Viel Zeit. Genauso, wie du vorher viel Zeit investiert hast, um diese krankhaften Verhaltensweisen dir anzugewöhnen. Du hast viel investiert. Vor der Glatze, vor dem Video, vor dem Internet. Du hast viel Fleiß investiert, um dich so schwach zu machen und so manipulierbar zu machen von deinen eigenen Gefühlen. Hast viel investiert. Jetzt machst du das Gegenteil. Jetzt investierst du viel, um das Richtige zu tun. Und in Gradheit und Klarheit und Reinheit zu leben. Dann ist dein Gewissen rein. Halleluja. Halleluja. Wir müssen nichts verstecken. Und wir sind im Licht. Halleluja. Das ist der Wille Gottes. Es ist möglich. Vater, wir danken dir für dein Wort, für deinen Maßstab. Du bist der, der gesagt hat, du bist heilig. Und wir sollen auch heilig sein. Und wir danken dir. Was bei einem Menschen unmöglich ist, ist möglich bei dir. Du hast deinen Sohn gegeben. Du hast die Macht der Sünde zerbrochen. Du hast die Kraft eines unvergänglichen Lebens hervorgebracht. Und dieses Leben regiert jetzt in uns. Und wir unterordnen uns diesem wunderbaren Leben, diesem Heiligen Geist. Sagen, Heiliger Geist, richte die Ordnung, die Klarheit und die Herrschaft Christi in mir auf. Und lehre mich, die weltlichen Begierden zu verleugnen, mich abzuwenden. Lehre mich zu herrschen. Lehre mich in Reinheit zu leben. Und ich danke dir, dass du das tust. Egal, was bis jetzt gewesen ist, deine Gnade ist da. Und ich nehme sie in Anspruch und ich danke dir. Halleluja. Amen. Amen, Amen, Amen. Halleluja. Endet dort, wo der Staat etwas verlangt, was gegen die Ordnung Gottes ist. Da müssen wir Gott mehr gehorchen. Und wenn wir da unsere Aufgabe wahrnehmen und in unseren Gemeinden und in der Sonntagsschule und in allen Dingen, die wir so gemeintlich unternehmen, Menschen prägen nach dem Wort Gottes, die Zeit wird nicht lange sein und wir werden uns alle im Untergrund finden. Glaub es mir. Die Gemeinde der Zukunft wird im Untergrund sein. Und sie wird von großer Verfolgung heimgesucht werden. Aber es wird große Herrlichkeit auf dieser Gemeinde sein. Petrus sagt, wenn Verfolgung kommt, sollen wir uns freuen und wir sollen wissen, der Geist der Herrlichkeit kommt auf uns. Der Geist der Herrlichkeit wird auf die Gemeinde kommen. Aber wir müssen raus aus diesen traditionellen Schemata und wir müssen sagen, das ist unsere Verantwortung, hier die Fahne hochzuziehen und zu stehen für die Wahrheit, zu stehen für das, was Gottes Wort zu sagen hat. Und überall da, wo der Heilige Geist in den Leben der Gläubigen nicht die Herrschaft Christi aufrichten darf, kommt dieser selbe zerstörerische, verführerische, unterminierende, zersetzende Geist dieser Zeit, kommt in die Gemeinde. Er kommt in die Gemeinde. Weil wir gewöhnt sind, weil wir tolerant sind, weil wir nicht standhaft sind, weil wir nicht kämpfen, weil wir nachgegeben haben, weil wir keinen Glauben haben, weil irgendwie wir einfach die Dinge laufen lassen. Und das muss aufhören. Das muss aufhören. Und wir müssen unseren Stand einnehmen. Wir müssen verstehen, was der Wille Gottes. Vorhin haben wir gesungen. Herr, regiere. Regiere. Regiere in meinen Gedanken. Regiere in meiner Fantasie. Regiere in meinen Worten. Regiere in meinen Taten. Die Herrschaft Christi muss aufgerichtet werden. Gott wird nur mit einer Gemeinde kooperieren und sich nur zu einer Gemeinde stellen, die sich zu ihm stellt und die den Sohn ehrt und das heißt auch, die das Wort ehrt. Er ist das Wort. So, das ist eine gewaltige Herausforderung. 2. Timotheus, Kapitel 10, du brauchst es jetzt vielleicht nicht aufzuschlagen, aber ich sage es einmal. Dort wird angekündigt, dass wir schwierige Zeiten haben werden in den letzten Tagen. Schwierige Zeiten. Und diese schwierigen Zeiten kommen zustande durch schwierige Menschen. Die Bibel lehrt, dass es da Menschen geben wird, die nehmen für sich in Anspruch, sie sind Gläubige, sie gehören dem Herrn Jesus, sie sind Kinder Gottes. Aber sie tun etwas ganz, ganz Schlimmes. Sie verleugnen die Kraft Gottes. Und wenn du die Merkmale siehst, wie sie beschrieben werden, ach, vielleicht lesen wir es doch einfach mal, damit wir alle wissen, vielleicht hat nicht jeder jetzt so diese wichtige prophetische Schriftstelle von Paulus so vor Augen. Und ich denke, sie ist sehr, sehr wichtig. Dies wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, Geld lieben, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen lieben als Gott. An dieser Stelle müssen wir stutzen. Bis Vers 4 konntest du denken, Paulus spricht von der Entwicklung in der Welt. Aber warum muss er von Menschen in der Welt sagen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott? Ist doch logisch, niemand in der Welt liebt Gott. Und dann wird es noch klarer, die eine Form der Gottseligkeit haben, aber deren Kraft verleugnen. Das sind fromme Menschen, das sind Menschen, die sagen, ich bin erlöst, ich gehöre zur Gemeinde, ich diene Jesus. Aber sie verleugnen die Kraft Gottes, die auf Golgatha oder durch Golgatha ihnen zur Verfügung steht und die sie nutzen könnten, um aus diesem Lebensstil, aus diesen Gewohnheitssünden, diesen furchtbaren Eigenschaften, die hier aufgezählt werden, herauszukommen. Sie sagen, das ist normal. Das ist der normale Standard. So sind wir nun mal. Und es gibt einige Eigenschaften in dieser Liste, die ganz besonders mit unserem Thema sexuelle Reinheit zu tun haben. Es gibt hier dieses Wort in Vers 3, unenthaltsam. Unenthaltsam. Und das bedeutet, ohne Selbstkontrolle, ohne Selbstbeherrschung, unbeherrscht, aufbrausend, zügellos, ohne inneren Halt. Und dann heißt es weiter unten, sie sind verdorben in ihrer Gesinnung, unbewehrt, unbrauchbar. In ihrer Gesinnung sind sie verdorben, sind sie unbewehrt. Und du siehst in Vers 8b, sie widerstehen der Wahrheit. Sie haben die Wahrheit gehört, vielleicht sogar im Gottesdienst bejahen sie die Wahrheit, aber sie widerstehen der Wahrheit und sie sagen, nein, so kann man nicht leben, das ist nicht möglich. Wir sind ja schließlich nur Menschen. Paulus sagt, wenn Neid, Streit, Eifersucht ist, dann lebt ihr als bloße Menschen. Das heißt, die Kraft der Erlösung von diesen Sünden nutzt ihr nicht. Also diese Entschuldigung, wir sind nur bloße Menschen, die zieht nicht. Wir sind nicht als Kinder Gottes bloße Menschen. Wir haben Möglichkeiten, die andere nicht haben. Wir haben die Kraft der Erlösung, wir haben das Kreuz, das uns frei macht von der Macht der Sünde, von der Macht der Welt, von der Macht der Finsternis. Aber wir müssen wissen, wie wir das anwenden. Und wir müssen lernen, in dieser Dimension des Reiches Gottes zu leben. Und das ist dann der wichtigste und der letzte Teil dieser Lehre. Aber so weit sind wir noch nicht. Diese Menschen hier sind unbewehrt, unbrauchbar in ihrem Denken. Wenn unser Denken nicht klar ist, kann Gott uns keinen Glauben schenken. Als allererstes muss unser Denken in Übereinstimmung mit Gott kommen. Sonst kann der Heilige Geist keinen Glauben wirken. Glaube ist eine Kraft im Herzen. Aber es beginnt mit einer gedanklichen Zustimmung oder sagen wir es ein bisschen zugespitzter, einer Unterwerfung unter den Standard Gottes. Erst müssen wir verstehen, was der Wille Gottes ist. Und wir müssen sagen, das ist, was wir wollen. Ein bisschen weiter unten im 2. Timotheus, Kapitel 4, lesen wir dann die Antwort von Paulus auf diesen Trend, auf diesen großen Abfall. Vers 2, predige das Wort, halte an, es sei zu rechter Zeit oder zu Unzeit, strafe, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die heilsame Lehre nicht leiden werden. Hier ist mein Computerprogramm leider in die Luther-Version umgesprungen, das habe ich erst später gemerkt. Aber ich denke, ihr könnt es noch verstehen. Die heilsame Lehre nicht ertragen, heißt es in der Elberfelder. Nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jücken. Sie werden die Ohren von der Wahrheit wenden und sich zu den Fabeln wenden. Das ist die Beschreibung des Abfalls. Und der hat längst begonnen. Längst begonnen. Menschen, die sagen, die Bibel ist das Wort Gottes. Es ist das inspirierte, wahre, unveränderliche Wort Gottes. Ändern in ihrer Lebenspraxis den Maßstab. Und sie verteidigen Dinge wie Leben in Unreinheit, Ehebruch und viele, viele andere Dinge. Sie verteidigen diese Dinge. Ich weiß das, weil Gott mich viele Male in Gemeinden schickt und ich muss den Standard Gottes hochhalten. Und dann erlebe ich, was passiert. Und du glaubst es nicht, wie Menschen mit welcher Energie und mit welcher Boshaftigkeit sie kämpfen um ihr Recht, in Sünde bleiben zu dürfen. Sie kämpfen um ihr Recht. Du sagst, das kann nicht sein. Ich kann dir E-Mail zeigen, dann überzeugt es dich. Und unter dem Namen Liebe wird akzeptiert, was Gott hasst. Und das Problem dieser Menschen ist, sie haben die Ohren abgewandt von der Wahrheit. Und sie suchen sich Lehre, sie suchen sich Dinge, die ihren eigenen Gelüsten entsprechen. Um nicht umzukehren, um nicht die Kraft Gottes zu suchen, um nicht dem Standard Gottes zu entsprechen. Ein junger Mann schrieb mir und sagt, wir haben ein Seminar gehabt in der Gemeinde und da waren zwei Leute, die sehr gelehrt waren, Doktortitel und was weiß ich. Und sie haben dort uns gelehrt und uns gezeigt, angeblich aus der Bibel, dass es Unzucht gar nicht gibt. Wer mit einer Frau geschlafen hat, der ist mit ihr verheiratet und fertig. Es gibt keine Unzucht. Das haben die an diesem Wochenende dort gelernt. Und er sagt, was soll ich machen? In unserer Gemeinde gibt es keine richtige Leitung. Wir haben darüber abgestimmt, ob wir diese Lehre annehmen wollen. Die Mehrheit war dafür. Und er sagt, was soll ich jetzt machen? Ich sage, ganz einfach, pack deinen Koffer und renn um dein Leben. Ganz einfach. Du kannst nicht in einer Gemeinde sein, die das Wort Gottes mit Füßen dreht. Die toleriert, was Gott hasst. Das ist völlig unmöglich. Das ist völlig unmöglich. Gerade bevor ich hierher gekommen bin, einer Kinderdienstleiterin schreibt mir ein E-Mail und sagt, pass auf, was sollen wir machen? Wir haben ein Mädchen in unserer Gruppe, sie ist 11 Jahre. 11. Und sie hat einen Freund. Und andere berichten mir, in aller Öffentlichkeit ist sie zu sehen mit diesem Freund, wie sie intensiv rumknutschen. 11 Jahre. Sie haben mit der Mutter gesprochen und haben Alarmglocken läuten lassen. Und die Mutter ist auch gläubig, ist auch in der Gemeinde und hat auch Aufgaben dort und so weiter. Und die Mutter sagt, ach was, dieser Junge, das ist ein ganz niedlicher. Ein ganz niedlicher, der ein 11-jähriges Mädchen verführt. Ein ganz niedlicher. Ach, das sind nur Kindereien. Hallo, bitte aufwachen. Bis jetzt war mein Rekord oder mein Tiefstand bei 12. Aber das ist vor 3 Jahren gewesen. Jetzt kriege ich Alarmmeldungen, was eine 11-Jährige betrifft. Kannst du dir vorstellen, was in 5 Jahren sein wird, was in 10 Jahren sein wird? bei diesen Angeboten und bei diesen Prägungen und diesen Einflüssen? Hast du mal dir angeschaut, welche Popsänger und Bands bei Teenies beliebt sind und was die verkörpern? Hast du das mal angeschaut? Was für ein Lebensstil, was für Werte die verkörpern? Und oft in meinen Reisen, ich komme dann in Privathäuser, eigentlich fast immer, und dann kriege ich das Teenie-Zimmer. Und da staune ich nicht schlecht, was da für Bilder an der Wand hängen. Es gab Situationen, wo ich gesagt habe, Entschuldigung, ich bin ein Mann Gottes. In diesem Zimmer schlafe ich nur, wenn das Poster runterkommt. Ich bin nicht bereit, in diesem Zimmer zu schlafen, wenn hier solche Bilder an der Wand hängen. Und sie denken, was hat denn der für ein Problem? Der ist wohl ein bisschen verklemmt, der ist hier irgendwie nicht ganz locker oder was? Lass uns einmal hören Statistiken über Pornografie unter Christen. Die kommen alle aus den USA. Übrigens, ihr könnt gerne, wenn ihr euch die Quellen interessiert und so weiter, ihr könnt gerne per E-Mail das ganze Konzept, wahrscheinlich werde ich eh nur Teile davon irgendwie abhandeln können, ihr könnt das ganze Konzept bestellen und da habt ihr auch die Quellen dann und könnt dann selber ein bisschen weiter noch forschen. So, hier. Im Dezember 2005 führte die Nationale Vereinigung zum Schutz von Kindern und Familien eine Untersuchung an 5 christlichen Ferienlagern durch, um herauszufinden, wie es bei der nächsten Generation von Gläubigen mit sexueller Reinheit aussieht. 48% der männlichen Teilnehmer benutzen laufend Pornografie. 68% der männlichen Teilnehmer sagten, dass sie sich in der Schule absichtlich einschlägige Internetsites ansehen. Eine Erhebung von Christianity Today aus dem Jahre 2000, also das ist schon längst überholt, ergab, dass 33% der geistlichen Zugaben sexuell einschlägige Websites besucht zu haben. Von denen, die eine Pornosite besucht hatten, hatten 53% es ein paar Mal im vergangenen Jahr getan, 80% mehrmals im Monat und mehr als einmal pro Woche. Im März 2002 veröffentlichte Rick Warren, Autor von Purpose Driven Life, das ist Gemeinde, wie heißt es? Gemeinde mit Vision, glaube ich, oder so. Gemeinde mit Vision, okay. Eine Erhebung unter 1351 Pastoren über den Gebrauch von Pornografie. 54% der Pastoren hatten sich im letzten Jahr Pornografie im Internet angeschaut. 30% innerhalb der letzten 30 Tage. Und lass uns nicht sagen, das ist Amerika. Derselbe Geist, der dort die Gesellschaft zerstört, wirkt hier. Und es ist einfach nicht vernünftig, davon auszugehen, dass die Dinge hier vollständig anders aussehen. Und was ich für Reaktionen gesehen habe in Gemeinden und was für Bekenntnisse kamen und für Dinge ans Licht kamen, wenn wir solche Dinge gelehrt haben, das hat mir gezeigt, das, was unsere Gemeinden hier lähmt, ist der Geist der Welt. Das ist, warum oft du das Gefühl hast in der Anbetung, es ist so unecht, es ist so aus Plastik, es ist so, man kommt nicht durch, das ist alles irgendwie gemacht, das ist alles irgendwie... Die Leute verstecken sich hinter Lieder, aber da ist so wenig Hunger da, da ist so wenig Sehnsucht da, so wenig Verlangen, so wenig irgendwie die Realität Gottes hineinzunehmen. Das eigentliche Leben ist es nur ein Programm, das irgendwie am Sonntagmorgen abgespult wird, aber was nichts mit dem Leben in der Woche zu tun hat. Und das hängt ganz stark mit diesen Dingen zusammen. Wir nähren uns vom Geist der Welt. Und dann müssen wir Armen am Sonntag durch eine Routine von Lobpreis gehen, die uns überhaupt nichts bringt, die uns nicht anspricht, die nichts in uns wachrüttelt, die nichts entzündet, wo kein Verlangen da ist, wo keine Sehnsucht da ist, weil das alles schon erstickt ist. Noch ein paar mehr von diesen Zahlen Bei einer Befragung von 550 christlichen Männern auf einem Männerseminar gaben 90% an, dass sie sich von Gott getrennt fühlten wegen Lustpornografie oder Fantasien, die sich in ihrem Leben festgesetzt hatten. Das ist, was die Bibel sagt. Sünde macht einem Mann eine Mauer, eine Wand zwischen uns und Gott. Sie verändert nicht Gott, aber sie verändert unsere Fähigkeit, Gottes Gegenwart zu genießen, zu ihm durchzukommen und ihn wirklich zu erleben. Okay, da sind noch einige andere Umfragen hier zitiert mit Quellen und so weiter. Das kann sich anschauen, wer dann selber da ein bisschen tiefer gehen möchte. Lass uns weitergehen. Biblische Warnungen vor der Gefahr der unreinen Lust. 1. Timotheus 6, Vers 2, dort lesen wir von unvernünftigen und schädlichen Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Das ist hier nicht ausschließlich gemeint auf sexuelle, unreine Begierden, ganz allgemein. Aber die sind ja dann enthalten. Und was tun diese schädlichen Begierden? Sie versenken Menschen in Verderben und Untergang. Wir müssen hören, was das Wort Gottes sagt. Weil wir so schnell bereit sind, Dinge zu verharmlosen und unseren eigenen Maßstab zu haben. Aber wenn wir mit Gott nicht übereinstimmen, wir werden niemals motiviert sein zu kämpfen. Wir werden niemals motiviert sein, den Standard zu erfüllen und den Standard zu halten. Wir werden nicht motiviert sein, weil wir schon auf einem niedrigen Level uns angesiedelt haben. Und auf diesem Niveau werden wir uns dann vergleichen. Wir haben uns einen eigenen Maßstab gemacht und dann vergleichen wir uns mit diesem Maßstab und sagen, du, prima, das passt. Ich erfülle den Maßstab. Das Problem ist, es ist gar nicht der Maßstab Gottes. Und Menschen würden sagen, du, Pornofilme schaue ich mir nie an. Ja, in unseren Zeitschriften heißen die auch nicht so. Die heißen Erotikfilme. Das klingt doch viel netter. Porno ist wirklich hässliches Wort. Aber Erotikfilme, das ist doch ein nettes Wort. Und viele Leute, die sich damit betrügen, ich würde nie Pornos anschauen, habe überhaupt kein Problem damit, sich eindeutige Filme anzuschauen mit eindeutigen Szenen. So, was sagt das Wort Gottes? Petrus sagt, 1. Petrus 2, Vers 11, fleischliche Begierden führen einen Krieg gegen die Seele. Sie führen einen Krieg, sie streiten. Dieses griechische Wort bedeutet, sie führen einen Krieg. Begierden aus dem Fleisch, die genährt werden durch unsere Umgebung und durch unsere Bereitschaft, einfach diese Dinge in uns hineinzulassen. Diese Begierden führen einen Krieg gegen unsere Seele. Wenn wir das einmal begriffen haben, was Sünde wirklich will, dass Sünde uns zerstören will, dass Sünde unsere Fähigkeit, Gott zu lieben und Gott zu erleben und Gott zu genießen, zerstören will. Wenn wir das verstehen, wenn wir verstehen, Sünde ist beharrlich, Sünde ist dynamisch, Sünde nimmt immer mehr Raum ein. Wenn wir ihr Raum geben, sie wird den ausfüllen und sie wird mehr Raum nehmen. Die Sünde ist niemals zufrieden. Sie will immer mehr. Sie hat eine missionarische Komponente. Das ist der Sauerteig, der geht durch, bis er alles zersetzt hat und alles umgeformt hat. Wenn wir verstehen, da ist ein Krieg gegen unsere Seele. Und die Alternative ist, entweder ich sterbe oder ich bringe das, was mich kaputt machen will, um. Wenn ich das so ganz klar sehe, es gibt nur die beiden Möglichkeiten. Entweder in diesem Krieg gehe ich unter. Ich werde in Untergang und Verderben versenkt. Oder ich zerstöre, was mich trennen will von Gott. Wenn ich ganz klar sehe, es gibt nur die beiden Möglichkeiten, dann bin ich motiviert. Solange ich die Dinge nicht anschaue, wie die Bibel sie anschaut, sage ich, na ja, gut, okay, hast schon recht, danke, dass du uns erinnerst. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Lieben, wir müssen nicht aufpassen, sondern wir müssen entschieden sein, radikal die Dinge zu bekämpfen. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Ja. Im praktischen Leben sind wir auch nicht irgendwie so großherzig oder tolerant. Wer von euch hat schon mal eine Reißzwecke im Fahrradreifen gehabt? Niemand von uns würde sagen, du pass auf, komm. Gemessen an der Gesamtquadratmeter, Quadratzentimeterzahl des Reifen, des Schlauchumfanges, ist dieses eine kleine Loch wirklich zu vernachlässigen. Also der Reifen ist zu 99,99999% eigentlich noch in Ordnung. Hat nur ein winziges kleines Loch. Niemand würde solchen Quatsch erzählen. Dieses eine Loch reicht, dass die ganze Luft rausgeht. Und das ist im Geistlichen genauso. Wenn wir uns erlauben, den Maßstab Gottes zu ignorieren, wenn wir nicht umkehren, mit Gott übereinstimmen und Reinigung in Anspruch nehmen und dann die Kraft der Gnade suchen, zu widerstehen und zu siegen, unsere Beziehung zu Gott wird Schaden nehmen. Sie wird Schaden nehmen. Morgen hören wir ja von David, dem Gottgenießer, von seiner Beziehung zum Herrn und wie er Gott gesucht hat. Insofern passt das auch ganz gut zusammen. Paulus beschreibt die Werke des Fleisches. Und gleich die ersten vier Begriffe, die er dort nennt, und diese Liste ist sicherlich nicht vollständig, aber die ersten vier Begriffe haben alle mit unserem Thema sexuelle Reinheit zu tun. Offenbar sind die Werke des Fleisches, als das sind Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit und Zucht. Und dann geht es weiter, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht und so weiter und so weiter. Von welchen ich euch zuvor gesagt habe und sage, dass und sage noch zuvor. Ich bin immer noch hier in der Luther-Version, das irritiert mich. Und sage noch zuvor, dass die, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Sprüche 2. Wir werden auf die ersten Verse nachher noch eingehen, wenn wir das Leben im Geist, das Leben im Sieg über die Macht des Fleisches uns anschauen. Aber lasst uns jetzt hier Vers 16 und Vers 19 anschauen. Das Wort Gottes und die Kraft Gottes, die in uns wirken soll, sie ist dazu da, um dich zu retten von der fremden Frau, Vers 16. Von der Ausländerin, die ihre Worte glatt macht, die den Vertrauten ihrer Jugend verlässt und den Bund ihres Gottes vergisst. Denn zum Tod senkt sich ihr Haus und zu den Schatten ihre Bahnen. Alle, die einkehren zu ihr, kommen nie wieder zurück, finden nie wieder die Pfade des Lebens. Das ist, was Gott hier über Umgang mit Huren zu sagen hat. Tod. Und wir verlieren die Pfade des Lebens. Paulus sagt im Neuen Testament, 1. Korinther 6, Vers 16, wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist. Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Sünde ist Sünde und Sünde trennt uns von Gott. Und trotzdem sagt das Wort Gottes, dass sexuelle Sünde eine besondere Komponente hat. Wir finden es hier und wir finden es noch einmal anderswo. Ich weiß es nicht, wo es. Aber wenn wir dann den göttlichen Standard ein bisschen genauer anschauen, dann kommen wir nochmal zu einer anderen Schriftstelle. Wisst ihr nicht, 1. Korinther 6, Vers 9, wisst ihr nicht, die Ungerechten werden das Reich Gottes nicht erben. Lasst euch nicht verführen oder irrt euch nicht oder seid nicht getäuscht. Weder die Hurer, noch die Abgöttischen, noch die Ehebrecher, noch die Weichlinge, noch die Knabenschänder, noch die Diebe, noch die Geizigen, noch die Trunkenbolde, noch die Lästerer, noch die Räuber werden das Reich Gottes erben. Wir haben heute eine Vorstellung von Gnade, wo sogar Menschen Gnade zugesagt wird, die überhaupt nicht daran denken, umzukehren. Und im Namen der Liebe ist alles okay und die Liebe deckt die Menge der Sünden zu und solche Sprüche werden benutzt. Ja, die Liebe Gottes deckt Sünden zu, das stimmt. Aber Sie deckt nur